Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. Folge 52. Frauen programmieren die Zukunft. Ein Tech-Campus in Uganda. Valeska Henze im Gespräch mit Leonie Rosberg. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Bücherfrauen-Podcast. Ich bin Susanne Martin und Teil des Podcast-Teams. Diese 52. Folge führt uns über Grenzen. Zum einen geografisch, weil die Gesprächspartnerin von Valeska Henze, Leonie Rosberg, in Uganda lebt. Zum anderen über die der Buchbranche hinaus. Denn das Thema KI ist omnipräsent in unserer Gesellschaft. Warum feministische KI gerade jetzt, wo vielerorts Diversitätsprogramme abgebaut werden, unverzichtbar ist, das ist nur eine der Fragen, denen dieses Gespräch am Beispiel eines spannenden Projekts nachgeht.
Feminismus und Gleichberechtigung sind kein Nischenthema einer Branche. Sie betreffen unsere gesamte Gesellschaft. Genau deshalb haben die Bücherfrauen für dieses Jahr das Jahresthema »Warum wir Feminismus und Gleichberechtigung brauchen« gewählt. Nach dem Auftakt auf der Leipziger Buchmesse, wo wir mit einer Verlegerin, einer Autorin und einer Buchhändlerin über das Thema gesprochen haben, erweitern wir die Perspektive heute ganz erheblich, würde ich sagen, sowohl thematisch als auch geografisch. Denn die Debatte darf natürlich nicht an Branchengrenzen stehen bleiben, sondern sollte darüber hinausblicken. Und deshalb fragen wir heute mal, wie sieht denn das mit der Gleichberechtigung in Branchen aus, wo traditionell eher ein niedriger Frauenanteil ist, wie zum Beispiel in der Tech-Branche? Und wie sieht das Ganze jenseits von Deutschland und Europa aus, wie zum Beispiel in Afrika? Ich bin Valeska Henze und während einer Ausbildung zum AI-Strategist und Trainer einer Frau begegnet, die ein Projekt leitet, das eindrücklich zeigt, warum feministische Perspektiven in Tech und in der KI-Entwicklung unverzichtbar sind und was sie möglicherweise bewirken können. Inspiriert hat mich außerdem Eva Genglers Buch »Feministische KI«, das eine intersektionale Perspektive vertritt. Sie schreibt, dass KI gesellschaftliche Ungleichheiten nicht nur abbildet, das haben wir, glaube ich, mittlerweile auch alle begriffen, sondern sie sogar verstärkt durch die Menschen, die diese KI-Systeme entwickeln, die Daten, mit denen sie trainiert werden und die Designentscheidung dahinter. Und dennoch, sagt Gengler, wäre es aus feministischer Perspektive ein Versäumnis, KI nicht zu nutzen. Es gehe darum, eigene feministische Zwecke für KI zu entwickeln, um damit, Zitat, die Welt für alle gerechter zu machen. Ein ziemlich optimistischer und sehr fordernder Anspruch, wie ich finde. Und genau darüber wollen wir heute mal sprechen, anhand eines konkreten Beispiels. Zu Gast im Büchermacherinnen-Podcast heute ist Leonie Rosberg. Sie ist Co-Gründerin, Geschäftsführerin von Groundbreaker, einer ugandisch-deutschen Non-Profit-Organisation, die junge afrikanische Frauen in einem Stipendienprogramm in Software Engineering und KI ausbildet. Hallo Leonie, schön, dass du heute hier bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich habe jetzt dein Projekt so mal ganz einfach mal so als Beispiel, als Leuchtturm für feministische KI hingestellt. Bevor wir das ein bisschen vertiefen, erzähl uns doch einfach erstmal von dem Projekt. Worum geht es euch dabei und was genau bietet ihr jungen Frauen in Uganda?
Sehr gerne. Also ich komme eigentlich persönlich so aus der humanitären Hilfe, war viele Jahre im Ausland, gerade so im Nahen Osten, zuletzt dann auch kurz bei UNHCR und war relativ desillusioniert, was so den Impact angeht und wie viel dann doch Abhängigkeiten geschaffen werden und es so viele interne Prozesse gibt und da Gelder irgendwie auch teilweise sehr ineffizient ausgegeben werden. Dann habe ich 2019 einen Unternehmer kennengelernt aus der Tech-Branche und fand die Tech-Branche doch sehr spannend, trotz aller Ungleichheit, die wir ja auch hier stark haben, also extrem männlich geprägte Branche, weil sie doch sehr effizient einfach arbeitet und sehr schnelllebig ist, was mir so in der humanitären Hilfe irgendwie sehr gefehlt hat. Und daraus entstand dann das Projekt Groundbreaker. Wir haben am Anfang eigentlich lokale Initiativen im globalen Süden, zuletzt dann irgendwie auch in 60 Ländern mit Unternehmen zusammengebracht, die gerne spenden möchten, die gerne gerade so im Bereich CSA sich engagieren möchten. Das waren dann oft Gebäude. Also wir haben ganz viele Bildungseinrichtungen gebaut. Und da kam aber doch immer wieder die Frage auch hoch, das ist sehr schön, in einem schönen Gebäude zu lernen, aber was passiert denn danach? Ein schönes Schulgebäude ist ja jetzt nicht ein Weg aus der extremen Armut, wenn es danach einfach keine Perspektive gibt. Und da fand ich die Tech-Branche einfach echt wahnsinnig spannend, weil man jetzt über Grenzen hinweg mit Zugang zu einem Laptop und Internet plötzlich für so viele Firmen weltweit arbeiten kann und eben nicht nur an sein eigenes Umfeld gebunden ist, um Arbeit zu finden. Und da war aber die Lücke ganz klar Zugang zur Ausbildung. Und wenn es diesen Zugang wirklich gibt, dann kann man auch so weit kommen, in diese Branche einzusteigen. Und da haben wir dann erstmal ganz lange recherchiert und wirklich geguckt, gerade für Frauen, ne, 3% der weltweiten Tech-Industrie ist schwarz und weiblich. Also es ist eine extrem unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppe. Was braucht es denn für eine junge Frau, die von extremer Armut betroffen ist, wirklich um eine Karriere im Tech-Bereich zu starten? Und da geht es jetzt auch nicht nur um, hier ist ein Stipendium und hier ist eine Uni, sondern da geht es wirklich um, wo lebt die denn dann? Was kann die essen? Wie kommt die überhaupt von A nach B? Weil das sind natürlich auch alles Kosten, die damit auch verbunden sind zu studieren. Und daraus kam dann dieser sehr holistische Ansatz, den wir mit Groundbreaker Talents fahren. Ein residenzieller Campus, also die jungen Frauen bekommen ein Stipendium und leben dort Vollzeit. Immer mal wieder Urlaub oder auch ein Wochenende zu Hause, aber die sind wirklich sonst immer am Campus und bekommen Zugang zu allem, was sie wirklich brauchen, um einen Fokus zu haben auf die Ausbildung, um nicht abgelenkt zu sein von tausend Aufgaben, die auf dich ja auch gerade als junge Frau zu Hause immer warten, Kinderbetreuung, Wochen, Haushalt und so weiter. Und da geht es dann wirklich um eben den Schlafplatz, Zugang zu wirklich gutem Training, Mentorship, Netzwerkmöglichkeiten und so weiter. Und dieser holistische Ansatz, ich glaube, das, was macht es wirklich aus, am Ende Karrieren zu ermöglichen und nicht irgendwie nur zu sagen, cool, jetzt haben wir 500 Frauen ausgebildet, sondern für uns ist wirklich das Ziel, wie viele dieser 500 Frauen sind denn danach im Jobs? Und wenn das nur 400 sind, dann stimmt an dem Programm schon was nicht, sondern unser Ziel ist es dann wirklich, 500 Frauen auch in Jobs zu sehen.
Woraus besteht das Programm? Also was konkret lernen die Frauen, wenn sie dann bei euch auf Campus sind?
Wir haben uns damals beschlossen, dass wir das Training nicht selbst anbieten, weil es einfach super viele Online-Universitäten gibt. Und mir war es auch ganz wichtig, dass die jungen Frauen lernen, online zu lernen und nicht abhängig zu sein von einem Lehrer oder einer Lehrerin, die vor ihnen Frontalunterricht macht. Und ich glaube, das war damals, ich habe das Projekt aufgebaut mit drei sehr tollen ugandischen Frauen. Und gemeinsam haben wir beschlossen, wir arbeiten nur mit Online-Institutionen. Und das war eigentlich so die beste Idee, weil wir jetzt gesehen haben, wir haben mit Software Engineering angefangen, weil es da einfach einen großen Jobmarkt gab. 2023, das Thema Diversität war auch ganz hoch. Die ganzen Firmen haben ganz, also Google, Microsoft, alle waren total auf diesem Diversitätspfad. Dann kam natürlich Trump, dann hat sich die weltweite Stimmung, so was dem Diversitätsthema angeht, auch sehr geändert. Wir waren einfach super froh, dass wir jetzt nicht angefangen haben, sehr viel Geld und auch Kapazitäten in eine eigene Ausbildung zu investieren, sondern von Anfang an gesagt haben, wir machen das online. Weil dann konnten wir mit zwei Instituten anfangen, die Software Engineering angeboten haben und jetzt einfach super schnell auf KI wechseln. Wir haben dann im letzten Jahr, jetzt vorgestern war unsere erste Abschlussfeier von unseren AI-Engineers, also KI-Ingenieurinnen, die da jetzt das Training gemacht haben bei einer litauischen Universität oder einem College, die das online für 8 Monate anbieten. Und wir haben dann vor Ort Coaches und alle Infrastruktur, aber die loggen sich wirklich morgens ein, machen online ihre Kurse und gehen dann in ihre Pausen und arbeiten an ihren Projekten.
Und wie viele Frauen nehmen da so etwa teil immer an euren Durchläufen?
Wir haben angefangen mit einem Piloten mit nur 15 Frauen, haben dann eine eigene Sekundarschule gekauft, haben jetzt einen eigenen Campus und haben jetzt momentan ungefähr 100 Frauen. Insgesamt sind wir jetzt, glaube ich, bei 150. Im Januar, die rekrutieren wir jetzt momentan, kommen nochmal weitere 100. Das Ziel ist, irgendwann auf 300 pro Jahr zu kommen. Aber dann nicht alle studieren das Gleiche. Im Januar wollen wir jetzt zum Beispiel noch auf Cyber Security auch gehen und da einfach ganz viele verschiedene Programme anbieten, weil das Ziel eben ist, am Ende in einen Job zu kommen. Und jetzt, da reden wir ja wahrscheinlich auch noch drüber, ist Uganda jetzt auch noch kein riesiger Tech-Markt. Es gibt hier jetzt auch noch nicht endlos Bedarf an Ingenieurinnen im Tech-Bereich. Deswegen müssen wir uns da einfach versuchen, sehr zu diversifizieren und einfach viel Angebot zu haben, dass auch wirklich am Ende genug Jobs auch da sind.
Und wie ist das Interesse der Frauen? Also könnt ihr euch vor Bewerbungen kaum retten oder musstet ihr erstmal sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass sich die Frauen noch bewerben bei euch?
Das war ein total spannender Prozess. Also wir sind ja jetzt in Jahr 3 und jetzt die 7. Kohorte, die jetzt momentan rekrutiert wird. Am Anfang war es echt schwer. Zum einen haben einfach ganz viele Familien gedacht, das ist ein Scam. Also warum sollte man hier irgendwie so ein holistisches Stipendium bekommen? Und deswegen haben sich, glaube ich, ganz viele nicht beworben, weil die ihr dann irgendwie Angst hatten, da werden die dann, geht es irgendwie um Sexual Trafficking oder da passiert denen einfach was. Da mussten wir echt wirklich einfach Marketing machen, einen TikTok-Kanal aufbauen, so dass es einfach genug Content gibt, wo man sieht, das ist wirklich ein echtes Projekt mit echten Menschen. Jetzt, diesmal ist es das erste Mal wirklich andersrum. Also wir haben jetzt innerhalb von 2 Wochen 600 Bewerbungen bekommen, weil es jetzt einfach genug Öffentlichkeitsarbeit gab, die gezeigt hat, dass das zum einen funktioniert. Also wir haben eine 98-prozentige Jobrate. Also es kommt wirklich eigentlich jede Person, die auch den Abschluss macht, kommt innerhalb von 3 Monaten in den Job. Es ist wirklich super gut, läuft es bisher und momentan extrem viele Bewerbungen. Auch aus allen Gebieten Ugandas. Wir wollen jetzt auch stark in die Flüchtlingsgemeinschaften dieses Mal gehen. Also da gibt es wahnsinnig viel Zuspruch gerade.
Und nach welchen Kriterien sucht ihr eure Stipendiatinnen aus?
Zum einen Alter, also wir hatten angefangen mit 18 bis 25, aber das hat sich oft so eingependelt bei 22, 23. Dann kam natürlich jetzt dann auf die Anfrage, oh, ich bin aber 26. Deswegen haben wir gesagt, okay, jetzt erweitern wir das einmal. Jetzt machen wir 18 bis 30. Jetzt kommt natürlich immer die Anfrage, oh, ich bin aber 31. Aber gut, irgendwo muss man natürlich einen Stopp setzen. Wir schauen ganz stark auf Ambitionen. Also uns ist gar nicht wichtig, hat die Person die Schule abgeschlossen. Viele können das finanziell einfach nicht, sondern uns geht es um diese kleinen Geschichten, die zeigen, da ist wirklich ein Tech-Interesse. Es gab zum Beispiel, also es gibt wirklich tausende Geschichten, aber Immaculate, die hat in einem Internetcafé bei sich im Dorf oder in der nächsten kleinen Stadt angefragt, ob sie putzen kann abends und wenn sie dann alles fertig geputzt hat, ob sie dann den Computer benutzen darf. Und dann hat sie ernsthaft online komplett World of Warcraft, dieses Computerspiel, durchgespielt nachts und hat das eben kostenlos dann nutzen dürfen, weil sie da eben alles geputzt hat und sich darum gekümmert hat. Genau, und das sind so die Geschichten, wo wir merken, da hat jemand wirklich ein Interesse irgendwie auch an dem ganzen Technologiethema. Und das andere ist wirklich einfach so der Drang, das eigene Leben in die Hand zu nehmen und das wirklich zu nutzen. Es ist kein einfaches Programm, ne? Das sind 12 Monate. Die hatten teilweise noch keinen Zugang zu Laptops. Nach 2 Wochen können die ihre erste WordPress-Webseite erstellen. So, das ist irgendwie auch die Geschwindigkeit, wie das durchgeht. Das heißt, du musst wirklich Lust haben und das auch als einzige Chance sehen, dass du irgendwie dein Leben da selbst in die Hand nehmen kannst. Und wenn man sich denkt, ach, das ist jetzt kostenlos, cool, da mache ich jetzt mal mit, da habe ich einen Platz zum Schlafen, dann ist das nicht das Richtige. Und das sieht man recht schnell. Und da waren wirklich, also wahnsinnig tolle Frauen denn schon in dem Programm.
Tech ist auch nicht irgendwas, was abschreckt, sondern eher was dann auch Neugier weckt oder wo sie denken, oh ja, das ist eine echte Chance.
Ja, finde ich schon. Also ich war natürlich sagen auch viele, oh, ich habe immer gedacht, das ist was nur für Männer oder auch ich dachte, dass man muss extrem schlau sein, um eine Webseite zu erstellen. Und dann merken sie, cool, das kann ich jetzt schon nach 2 Wochen. Ich finde es aber ein großer Stolz bei vielen, auch jetzt in so einem mehr männlich dominierten Feld zu arbeiten. Und natürlich, und das ist für uns auch ganz wichtig, neben technischen Skills, dass wir wirklich an Selbstbewusstsein arbeiten und für sich selbst einstehen, weil wir natürlich auch wissen, also ich bin ja jetzt durch die letzten Jahre Fundraising vor allem auch tief in die Tech-Branche eingestiegen. Da braucht man schon ein dickes Fell. Also das ist einfach ein sehr männlich dominiertes Feld und da geht es uns in dem Jahr wirklich auch darum, dass sie wissen, dass sie da sein dürfen oder dahin gehören, dass es wichtig ist, dass sie in diesen Räumen sind und dass sie auch wirklich was können, teilweise auch einfach besser sind als ihre männlichen Counterparts. Das geht, ist ja einfach sehr individuell. Genau. Und da ist es, also das ist uns ganz, ganz wichtig, dass sie da wirklich mit einem sehr gestärkten Selbstbewusstsein und Selbstbild auch aus dem Programm kommen.
Also du hast ja gesagt, 98% sind im Prinzip im Job gelandet. Gibt es da eine besonders schöne Geschichte, die du uns erzählen kannst?
Wir hatten letztens, vor 3 Wochen, glaube ich, ein Meeting bei der Erneuerbaren Energieplattform. Wir überlegen gerade, ob wir auch noch so ein bisschen in die Richtung Green Energy gehen, da noch Technikerinnen ausbilden für Solarpaneele und so. Da gibt es jetzt gerade erste Konversationen. Und ich hatte da ein Meeting mit denen und gehe in das Büro rein und plötzlich sehe ich Claire. Und Claire hat vor 1,5 Jahren bei uns den Abschluss gemacht. Ich wusste, es sind mittlerweile so viele, ich weiß persönlich gar nicht immer, wo alle arbeiten. Das fand ich total lustig, weil ich da wirklich reingekommen bin und ich wusste einfach noch, wo sie im Interview war. Wir waren uns gar nicht so sicher, ob sie das packt, also ob sie da auch wirklich so die Stärke hat. Wir haben gesagt, auf jeden Fall eine Chance. Und sie hatte sich verabschiedet, bevor sie ausgezogen ist am Campus. Und da dachte ich schon, boah, das ist ja wirklich eine ganz andere junge Frau, die da jetzt irgendwie selbstbewusst und eloquent vor mir steht. Und jetzt noch mal 1,5 Jahre später, das war wirklich Wahnsinn. Die arbeitet da jetzt als Software-Ingenieurin. Saß da ganz geschäftig an ihrem Laptop und hat sich natürlich auch total gefreut, dass ich das jetzt so live in Action gesehen habe, wo sie da jetzt mittlerweile ist in ihrem Leben, lebt alleine, ihre Geschwister gehen zur Schule, sie macht nachts jetzt auch noch eine Weiterbildung in AI und also das war einfach so irgendwie ungeplant, dass man da jetzt mittlerweile in so Meetings reinläuft und da sitzt dann immer irgendjemand von Groundbreaker Talents, das war auf jeden Fall schön.
Klingt so ein bisschen so, als würdet ihr die männliche Tech-Branche mächtig aufmischen da in Uganda. Wie reagieren denn die Männer auf eure Absolventinnen?
Also ich glaube, es ist zum einen die meistgefragte Frage ist, wieso ist das nur für Frauen? Wir hatten am Anfang tatsächlich das gar nicht nur geplant für Frauen. Wir dachten, wir machen 2 Projekte. Es war schon klar, dass wir nicht einen Campus haben wollen, in dem Alter irgendwie 18 bis 24, da sind dann alle nur abgelenkt. Wir haben aber super schnell gemerkt, dass dieser Effekt, was ich vorhin schon gesagt habe, von du hast einmal die Chance, aus deinem Umfeld rauszugehen und dich nur zu fokussieren, das ist für Frauen durch das patriarchale System und die ganze Care-Arbeit mit so viel mehr Wirkung verbunden als für Männer. Und Männer hier brauchen auch ein Stipendium und brauchen auch Zugang zu Bildung und so. Aber ich glaube, so dieser Wohn-Lern-Campus, das ist für Frauen einfach nochmal sehr, sehr viel impactvoller. Ich finde, die Firmen freuen sich fast. Also ich habe auch so ein bisschen mehr Widerspruch erlebt. Ich finde, die sind, gut, viele haben natürlich irgendwie dann auch eine Frauenquote oder wollen ja irgendwie auch diversere Teams. Gibt ja mittlerweile auch genug Studien dazu, dass das, die besser performenden Teams sind. Und das merken wir hier schon auf jeden Fall auch. Ich finde, der Widerspruch ist wenig, aber wo wir einfach sehr dahinter sind, ist Einstiegsgehalt. Da einfach zu gucken, weil das jetzt eine junge Frau ist, wenn ihr jetzt irgendwie auch das Gefühl habt, ihr tut was Gutes, dass sie dann nicht anfangen, denen plötzlich irgendwie wenig zu bezahlen. Und ich glaube, da ist unser Projekt einfach auch ein guter Schutzraum, weil die immer wieder kommen können und sagen, oder wenn auch irgendwas ihnen komisch vorkommt, männerdominierte Tech-Branche, gibt ja dann auch immer wieder Vorfälle, dass sie da uns auch immer im Hintergrund haben und gerade auch mein ugandisches Team und unsere Country-Direktorin Laura, die ist eine sehr coole Frau, da einfach zu wissen, ich kann die jederzeit anrufen und kann mir da auch Rat und Tat holen, wie verschiedene Situationen in meinem Arbeitsalltag normal sind oder vielleicht auch nicht so normal. Und ich glaube, das macht total viel aus, ne, da nicht so irgendwie als 20-Jährige allein gelassen zu werden.
Das klingt sehr, sehr gut. Ich glaube, sowas hätte ich mir auch gewünscht
Ja.
damals. Du hast selber gesagt, die Tech-Branche in Uganda ist jetzt nicht so riesig und so, aber ich vermute mal, dass sie auch nicht ohne KI mittlerweile ist, sondern dass das Thema dort auch eingezogen ist, so wie hier in Europa. Also wir in der Buchbranche auch diskutieren das natürlich ganz massiv, wenn auch meistens sehr, sehr kritisch und sehr mit so einer zurückhaltenden Haltung oder vorsichtigen Haltung, sage ich mal. Mich würde mal interessieren, wie das in Afrika diskutiert wird. Also wenn ich KI und Afrika höre, denke ich immer so an Clickworker, also das Training der Foundational-Modelle zum Beispiel, oder auch so der Begriff digitale Kolonialisierung kommt dann immer mal wieder vor. Wie ist denn das vor Ort wirklich? Also wie gehen denn die Menschen in Afrika mit dem Thema KI um?
Gut, ich glaube, es war am Anfang so eine Chance, auch dieser AI-Kolonialismus, weil viele dachten, jetzt kommt diese Work-Arbitrage, heißt das auf Englisch, also was einfach eine Auslagerung von Jobs, wie zum Beispiel auch in Indien, was da ja zu sehr viel Wirtschaftswachstum auch geführt hat. Und das haben wir hier irgendwie auf dem Kontinent jetzt eigentlich auch erwartet als nächstes, dass einfach viele Jobs hier outgesourced werden und hier es nur zu einem großen Wirtschaftswachstum kommen kann. Das hat AI jetzt natürlich irgendwo auch stark verringert, weil es einfach viele Arbeit von diesen Jobs nicht mehr so braucht. Und natürlich hat eine extreme Ausbeutung stattgefunden in dem Bereich, gar keine Frage. Und das wird jetzt mittlerweile aber, finde ich, auch von Regierungen vielen, also ich glaube, viele sind einfach aufgewacht und haben gesagt, wir brauchen besseren Schutz von unseren eigenen Mitbürgerinnen und es braucht Gesetze und Regeln für ausländische Firmen, die hier irgendwas umsetzen wollen, wie das und in welchem Rahmen das passieren kann. Das KI-Thema ist groß, wird jetzt auch viel von einfach den Regierungen aufgenommen, um überhaupt mal zu sagen, wir brauchen mal irgendwelche Gesetze, Datenschutz, Daten unserer Bevölkerung und so weiter. Das wird gerade sehr diskutiert. Und natürlich jetzt Investitionen in Infrastruktur. Weil das ist hier natürlich eine total große Lücke noch, die wir jetzt so in Europa vielleicht nicht unbedingt haben. Aber also Energiesektor ist natürlich auch nochmal in Europa ein Riesenthema. Aber hier muss da einfach noch wahnsinnig viel investiert werden, jetzt gerade in den Ausbau von grüne Energie, Solarenergie und so weiter, um da überhaupt die Kapazitäten aufzubauen. Da passiert gerade ganz viel. Ich habe das Gefühl, gerade so die junge Bevölkerung ist wirklich super motiviert. Und es ist auch verständlich, weil es ist eine riesige Chance. Die Technologie selbst ist ja erstmal neutral. Also da kann man ja auch irgendwie gar nicht sagen, es ist jetzt gut oder schlecht. Liegt ja immer an der Anwendung. Und ich glaube, junge Menschen sehen einfach das Potenzial. Dadurch, dass es hier noch nicht diese sehr bürokratischen Strukturen schon gibt und es einfach einen riesigen informellen Sektor in der Arbeitswelt noch gibt, von kleinen Unternehmen, die nicht angemeldet sind, die so ihr tägliches Geschäft machen, um da einfach zu sagen, wie schaffen wir es mit AI, mit KI hier wirklich Probleme der Communities zu lösen und Zugang zu Ressourcen für viele Menschen zugänglich zu machen. Und das ist total spannend, weil es da einfach ein riesiges Potenzial gibt. Jetzt reden wir aber natürlich von Large Language Models, die auf Daten trainiert sind. Und es ist historisch einfach so, dass extrem viel Kontext vom afrikanischen Kontinent einfach nie in diesen Daten vorgekommen ist. Und jetzt kann man sagen, ja, aber mittlerweile sind das ja alles synthetische Daten, aber natürlich sind auch synthetische Daten trainiert und werden jetzt auch nicht plötzlich die Geschichte Afrikas neu erzählen, wenn das nie in Büchern, in historischen Daten so aufgenommen wurde, wie jetzt der Zweite Weltkrieg oder so. Und da ist natürlich einfach ein Bias, der ist da und der wird so auch bestehen bleiben. Und das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, da geht es jetzt ganz viel um Investitionen in, wie schafft man es hier auf dem Kontinent und auch in Uganda nicht in eine Position zu kommen, wo man nur KI nutzt, sondern wo man mit KI auch aktiv gestaltet. Und da geht es jetzt eben auch um Modelle in lokaler Sprache. Und da gibt es jetzt auch schon viel, also jetzt gerade so bei den größeren Swahili, dass da jetzt einfach auch viel Investitionen passieren. Jetzt hat aber zum Beispiel Uganda selbst 40 Sprachen. Und sowas muss man jetzt natürlich alles von Anfang an aufbauen. Und da braucht es Investitionen. Und die sind da, aber die sind natürlich also ein Bruchteil von dem, was wir jetzt in den USA natürlich auch sehen in dem Bereich. Und genau, um das abzuschließen, ich glaube, da liegt so ein bisschen die Gefahr, aber auch das Potenzial von, also wirklich KI-Ingenieurinnen auszubilden, die mit KI gestalten können und nicht jetzt nur passive Nutzer von KI-Systemen zu sein.
Also im Prinzip genau das, was die Eva Gängler sagt, ne? Nutzt die KI mit euren Zwecken, um sie halt auf eine Art und Weise, auch wenn sie vielleicht im Moment halt sehr biased ist und eher Ungerechtigkeiten total abbildet und im afrikanischen Fall ja wirklich, also zu 100%, würde ich mal sagen, also weil da einfach keine afrikanischen Daten in den Modellen drin sind. Der einzige Weg, das zu ändern, ist im Prinzip damit zu arbeiten, also
Total.
das.
Und wir sehen das jetzt auch ganz stark, weil diese 15 Frauen, die jetzt diesen KI-Engineering-Kurs für 8 Monate gemacht haben, die mussten am Ende jetzt so ein Flagship-Projekt, so ein Abschlussprojekt gestalten. Und das war wirklich mega. Also das habe ich mir jetzt letzte Woche nochmal, haben die uns das nochmal alles vorgeführt. Und da siehst du einfach, woran arbeiten diese jungen Frauen? Es sind immer Probleme ihrer eigenen Communities. Also die eine hat eine App entwickelt, wo man jetzt Fotos von Pflanzen machen kann, Mais, Getreide, wie auch immer, wenn da irgendwelche Krankheitsbefälle sind, machst ein Foto davon und dann wird dir das direkt analysiert, was das für eine Krankheit ist und wie du im Idealfall auch organisch irgendwie was dagegen tun kannst. Und sowas ist natürlich super cool, ne? Weil wenn du solche Sachen größer gestaltest, dann kannst du hier wirklich super viele Probleme im Bereich Aquaculture, aber auch Gesundheit, Bildung, da kannst du einfach wahnsinnig viele Menschen positiv erreichen. Und das freut mich natürlich auch bei den Frauen, weil da siehst du jetzt, keiner macht jetzt irgendwie keine Ahnung, eine Bildgenerierungs-App mit Katzen oder weißt du, irgendwas, was irgendwie niemand braucht, sondern alle gucken erstmal meine eigenen Historie, wie ich aufgewachsen bin. Vielleicht komme ich aus einer Bauernhoffamilie. Was bräuchte denn meine eigene Community? Dann geht es um Geld, Apps für Frauen, also ganz, ganz viel einfach, was aber immer einen Mehrwert hat, auch für die Community. Und das ist jetzt gerade ein spannender Schritt für uns, um zu gucken, wer von denen möchte denn die Idee wirklich noch weitergestalten? Was gibt es da für finanzielle Möglichkeiten, auch zu sagen, das unterstützen wir auch weiterhin für die nächsten Monate, um da wirklich ein cooles Produkt draus zu machen, was am Ende auch in den Markt gehen könnte und hier genutzt werden kann.
Das klingt echt toll. Also finde ich so ein bisschen wie so KI-Zauberland vielleicht. Also im Vergleich zu dem, was ich hier erlebe an Diskussionen. Also weil einfach die Möglichkeiten viel eher gesehen werden und auch tatsächlich einfach mal ausprobiert werden und umgesetzt werden, anstatt darüber nachzudenken, wie man sich, was man alles einschränken muss oder was alles gefährlich sein könnte oder so. Also das sind natürlich Gedanken, die man sich auch machen muss. Das ist schon klar. Aber darüber wird halt dann irgendwie immer vergessen oder übersehen, dass man auch die Potenziale sich mal angucken sollte, finde ich zumindest.
Total. Und auch was es mit so einem jungen Menschen macht, zu sehen, so, boah, ich kann das jetzt. Also Apps, die ich früher an meinem Handy nur benutzt habe, weiß ich jetzt genau, welche Technologien dahinter sind. Und ich glaube, das ist was, was ich jedem jungen Menschen irgendwie wünschen würde, da einmal wirklich die Zeit zu haben, sich damit zu beschäftigen, weil du kannst einfach plötzlich ja so wirksam sein und so viel kreieren, was einfach vorher nie auf deinem Radar war.
Du hast vorhin so in einem Nebensatz erwähnt, das Diversitätsthema, das würde mich nochmal interessieren. Also dass diesen Backlash, der jetzt überall stattgefunden hat nach Regierungsübernahme von Trump, spürt ihr den massiv oder ist das nur so ein Nebenprodukt, was euch betrifft?
Nee, das spüren wir auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben 2023 das ganze Projekt auf so ein paar Hypothesen aufgebaut, die so nicht mehr stimmen. Das eine war Möglichkeiten, remote zu arbeiten. Das ist jetzt im AI-Bereich wieder so ein bisschen eröffnet, aber gerade im Software-Engineering-Bereich dachten wir wirklich, oder wir haben mit so vielen Firmen geredet, die meinten, ach cool, dann sag Bescheid, wie wir die anstellen können. Wir brauchen unbedingt eine größere Arbeitsgemeinschaft, wir brauchen unbedingt immer Support. Und die Idee war eigentlich, dass Firmen sagen, cool, ich kann die jungen Frauen sind gut genug, ich kann die dann einstellen und dafür zahle ich dann vielleicht das nächste Stipendium für die nächste Person. Also, dass wir da irgend so einen Austausch haben auch. Oder dass die halt sagen, hey, das passt perfekt in unser Diversitätsprogramm, das ist für uns unterstützenswert. Und dadurch, dass wir natürlich spendenfinanziert waren, war das halt so eine Hypothese, die meint, die für uns auch irgendwie eine finanzielle Absicherung dargeboten hat. Und das ist einfach weggebrochen. Also das merkst du auch. Wir sind zum Glück relativ breit aufgestellt mit auch Privatspendern und nicht nur Firmen spenden. Das ist wahnsinnig schwer bei Firmen momentan zu sagen, hey, wir haben ja Spendentöpfe. Es gibt wirklich Ausnahmen. Es gibt auch coole amerikanische Firmen, die immer noch super viel in dem Bereich machen und uns auch finanziell unterstützen. 2023 war es so, okay, das muss ich machen. Ich brauche diese Fotos. Ich muss zeigen, dass ich irgendwas Soziales auch unterstütze. Jetzt mittlerweile ist es so, nee, warum ist denn der Mehrwert für mich als Firma? Das interessiert ja eh niemanden. So, das war, glaube ich, ein bisschen das andere, das eine und das andere wirklich, ja, remote arbeiten. Da haben wir mehr erwartet, so ein bisschen. Ich glaube, zum einen hat es wirklich jetzt mit KI zu tun, dass einfach viele von diesen sehr juniorigen Jobs einfach auch nicht mehr, dass da jetzt Firmen nicht mehr auf den afrikanischen Markt schauen und schauen, dass sie da irgendwie outsourcen. Genau, es nimmt jetzt aber mit dem AI-Engineering, das ist das nochmal was anderes. Also da sehen wir jetzt schon, dass da nochmal mehr Interesse auch besteht. Aber dann geht es natürlich eher darum, wo kriege ich relativ günstige Arbeitskraft und nicht mehr darum, ich möchte mehr schwarze Frauen in meinen Teams haben. Das sehen wir überhaupt nicht mehr, dass das noch irgendwen wirklich interessiert.
Ich dachte gerade, es könnte aber vielleicht auch ein Vorteil sein, weil dann die ganze Kompetenz, die ihr jetzt aufbaut, in Uganda bleibt und in Afrika bleibt und wo es ja einfach dringend benötigt wird, oder nicht? Wenn die ganzen Talents jetzt nur für internationale Unternehmen arbeiten würden, wer hätte ja Uganda nicht viel davon, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, das war tatsächlich auch so meine erste Hypothese, diesen Brain Drain nennt man das ja, zu verhindern. Es gibt tatsächlich wahnsinnig viele Studien, dass gerade Remote-Arbeit, der heißt, du kannst ja in deinem Land bleiben, kriegst aber ein überdurchschnittlich hohes Gehalt für deine eigenen, für dein eigenes Umfeld und kannst deswegen natürlich auch wieder mehr zum Wirtschaftswachstum beitragen im Sinne von Steuern, Ausgaben und so weiter. Also es gibt da sehr unterschiedliche Studien, wie trotzdem das Wirtschaftswachstum auch durch eine Diaspora sehr angeheizt wird. Ich glaube, was ich schnell gelernt habe, wir waren am Anfang so unbedingt ugandische Firmen, unbedingt hier bei Firmen unterstützen, die mit aufzubauen. Das sind natürlich junge Menschen, ne? Und ich denke mir jetzt auch, ich wohne ja jetzt auch in Uganda. Wenn die jetzt sagen, hey, ich habe aber Lust, mal nach Europa zu gehen oder ich habe Lust, in die USA zu gehen, dann sind wir jetzt natürlich die Letzten, die sagen, nee, das darfst du aber nicht. Genau, und das Interesse ist bei manchen da, bei manchen aber auch nicht. Was wir schon merken, ist, dass der Markt noch nicht so reif ist jetzt für die KI-Ingenieurinnen. Die sind ja jetzt fertig geworden. Wir hatten es ganz oft so, dass die jungen Absolventinnen schon irgendwie 2, 3 Wochen vor ihrem Abschluss schon Jobs hatten. Und ich glaube, diese 15 jungen Frauen, die jetzt dieses KI-Studium gemacht haben, die waren, glaube ich, so, wir finden auf jeden Fall einen Job, alle wollen uns und sind jetzt, glaube ich, so ein bisschen ernüchtert gerade, weil sie halt merken, es gibt noch gar nicht so viel Potenzial. Aber ich gebe dem ein paar Monate noch. Also auch hier wird sich das ein bisschen zeitversetzt, aber es wird auch hier, wenn sich alle Tech-Firmen jetzt darauf spezialisieren. Was wir jetzt machen momentan, ist nochmal eine For-Profit aufzubauen, also wirklich ein Unternehmen, wo gerade auch NGOs uns Projekte geben können und die Talents setzen die dann um. Also irgendeine Workflow-Optimisierung, Agentic AI, was auch immer gebraucht wird und kriegen dann sozusagen über uns ein Gehalt. Und da sehen wir, dass da natürlich auch nochmal viel mehr Potenzial ist, Geld zu verdienen, weil es einfach super viele NGOs, aber auch natürlich Firmen jetzt gibt, die da intern keine Kapazitäten haben und sowas dann leicht auslagern können. Das nennen wir jetzt Groundbreaker Studios. Das bauen wir jetzt gerade auf. Und ich glaube, da wird es echt nochmal viel Potenzial geben, dass man die so projektbasiert dann noch weiterarbeiten lässt dafür.
Ich habe gerade angefangen zu überlegen, was für ein Projekt ihr für die Bücherfrauen machen könntet. Aber da
Sag
können wir noch mal
Bescheid.
drüber reden, wenn ihr dann soweit
Ja.
seid und das aufgebaut habt.
Ja, die machen jetzt gerade was für Groundbreaker Talents intern, um mal da zu gucken, so ein Dashboard mit den Impact-Daten. Und dann wird das, glaube ich, losgehen.
Was wünschst du dir für dein Projekt für die Zukunft? So insgesamt global, aber vielleicht auch von Europa? Also gibt es irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten?
Für uns ist natürlich Fundraising das A und O, also finanzielle Unterstützung ist, davon leben wir als für die Non-Profit zumindest, um diese Möglichkeit immer mehr Frauen zu geben. Ich glaube, es ist mit das Nachhaltigste, woran man jetzt irgendwie Geld auch spenden oder investieren kann, weil wir eben sehen, dass die Frauen innerhalb von 2,5 Jahren das Geld, was in sie investiert wurde am Anfang, wieder zurückverdient haben. Und davon geht dann auch ein Drittel wieder an die eigene Familie. Also das ist halt nichts, was verpufft, sondern es ist wirklich eine langfristige Zugang für eine junge Frau, die ihr eigenes Leben damit verändern kann. Also das ist immer so das eine Große. Das andere Große auch von Europa. Wir haben ein sehr ausgeprägtes Mentorship-Programm, auch an alle Techies vielleicht, die zuhören. Das machen ganz viele tolle Menschen aus Europa, USA, Indien, überall aus der Welt her, die sagen, hey, ich nehme mir 1 Stunde pro Woche Zeit und mentore eine der jungen Frauen für 8 Monate. Und das ist nicht nur für die Talents wirklich mega wertvoll, weil sie eben eine eigene Ansprechperson haben, sondern auch für die Mentoren, die Mentorinnen, die da einfach einen Einblick bekommen in eine ganz andere Lebensrealität und da auch wirklich einen jungen Menschen auf einem Neuanfang oder auf so einem Karriereweg unterstützen können.
Mentoring bieten wir auch an. Also es ist eins unserer Erfolgsprojekte für Frauen in der Buchbranche. Finde ich immer sehr wertvoll, wenn man in einen Austausch mit einer erfahrenen Kollegin kommen kann. Du hast jetzt ja am Anfang erzählt, was deine persönlichen Beweggründe waren für das Projekt. Mich würde jetzt noch interessieren, also du lebst ja mittlerweile in Afrika. Was schätzt du besonders an diesem Land? So gar nicht so sehr das Berufliche, sondern vielleicht mehr so das Persönliche.
Wirklich viel. Wir haben vor 8 Monaten ein Baby bekommen und ich glaube, viele war es so, okay, jetzt lebt er ja bestimmt in Deutschland. Für uns war es aber gar keine Frage, dass wir hier auch zurückkommen. Es ist einfach eine andere Art der Gesellschaft, würde ich sagen. Also sehr solidarisch, sehr offen, sehr resilient irgendwie auch. Man hat hier natürlich durch sehr viel fehlende Infrastruktur oder viele Sachen, die irgendwie halt auch nicht immer funktionieren, einfach so ein bisschen eine andere Lebenslust oder auch eine gewisse Geduld mit dem Leben. Und ich merke es jetzt ganz stark mit unserem Sohn, dass das einfach so eine kinderfreundliche Gesellschaft ist. Also egal welches Restaurant, egal wo du hingehst, da wirst du mit offenen Armen empfangen und alle nehmen ihn hoch und freuen sich. Und eins ist mir auch immer so wieder aufgefallen. Ich habe den die ersten Monate dann auch immer mit ins Büro genommen und dass meine Kolleginnen am Anfang ganz oft gesagt haben, danke, dass du auf unseren Sohn aufpasst. Ich dachte so, hä, ist doch mein Sohn. Um dann aber zu verstehen, dass so ein Kind wirklich so Teil der Gesellschaft ist und man als Mutter da den Dank bekommt, und das ist ja ein stark feministisches Thema auch, den Dank bekommt, dass man eben diese neue Generation der Gesellschaft mit aufzieht. Und das ist sowas, was mich wirklich jeden Tag fasziniert und was man so in Deutschland ja nicht unbedingt kennt.
Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese super spannenden Einblicke in das Projekt und diesen kurzen Einblick in dein Leben in Afrika. Ich fand das super interessant. Und jetzt einfach nochmal, also das ist ja der Buchmacherinnen-Podcast der Bücherfrauen. Ich hatte dich ja im Vorfeld gefragt nach einem Buchtipp einer afrikanischen Autorin. Du hast mir erzählt, du hättest da was ganz Spannendes, was sogar ins Deutsche übersetzt ist. Was ist denn das für ein Buch?
Ja, das hat mich jetzt wirklich gefreut. Es gibt seit letztem Jahr auf Deutsch und deswegen hatte meine Mutter das jetzt auch schon in ihrem Buchkreis gelesen und das fand ich total schön. Die Autorin heißt Jennifer Nsubuga Makumbi. Die hat das Buch geschrieben, Die erste Frau. Und es ist ein super spannendes Buch, weil es so ein bisschen in den Blick nimmt den traditionellen ugandischen Feminismus, der sehr viel auf Frauensolidarität geht. Und dann die Prägung des westlichen Feminismus, der natürlich durch die Kolonialzeit hier dann stark auftritt und nicht wirklich an dem traditionellen Feminismus anknüpft, sondern den so ein bisschen überlappt. Und da ist ein Roman super schön geschrieben. Genau, einfach mal so ein bisschen Einblicke in diese Frauensolidarität zu bekommen, die du hier in diesen Community-based Kulturen einfach sehr stark hast. Das fand ich total schön. Eine große Empfehlung. Und genau, und gibt es mittlerweile auch auf Deutsch.
Werden wir als Link natürlich irgendwie verlinken im Text zum Podcast. Nochmal herzlichen Dank, Leonie. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Und ich wünsche dir und deinem Projekt ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen Dank für die schönen Fragen. Hat mich sehr gefreut.
Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Threads unter @bücherfrauen mit UE, ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.